Zu dieser Sendung ein ganz herzliches Willkommen, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Überlastet, Schmerzen, dauerkrank, depressiv. In den letzten 2 Jahrzehnten ist die Zahl der Menschen, die in der Arbeit ausfallen, stark gestiegen. Die Arbeitswelt ist belastender geworden, der Rhythmus hektischer, Ruhepausen sind immer weniger vorgesehen. Die meisten Arbeitnehmer setzen in so einem Fall eine Weile aus und kehren dann hoffentlich erholt und mit guten Absichten zurück an ihren Arbeitsplatz. Es gibt aber auch solche, die ihre bisherige Arbeit nicht mehr ausüben können, überhaupt nicht mehr. Was geschieht dann? Frührente? Es gibt auch andere Wege. Kaputt durch Arbeit, ein erfolgreicher Neustart ist möglich. Das ist heute unser Thema in der Lebenshilfesendung und unser Gast ist Martin Nettelstroth vom Berufsförderungswerk München. Bei uns zu Gast im Münchner Studio. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Nettelstroth.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Nettelstroth, Sie sind seit ungefähr 20 Jahren in der Branche tätig. Von der Ausbildung her sind Sie zunächst Sozialversicherungsfachangestellter. Sie haben bei einer gesetzlichen Krankenversicherung gearbeitet, haben dann noch Diplompädagogik nachgelegt im Studium. Schwerpunkt Erwachsenenbildung war das dabei. Sie haben 11 Jahre als Ausbilder gearbeitet und sind dann über mehrere Stationen in Ihr jetziges Betätigungsfeld gewechselt. Sie arbeiten beim Berufsförderungswerk München. Was ist das denn, ein Berufsförderungswerk?
Ein Berufsförderungswerk ist eine Institution, in der erwachsene Menschen, die ihren vorherigen Beruf aus gesundheitlichen Gründen, sei es jetzt aus körperlichen Gründen oder aus psychischen Gründen, nicht mehr ausüben können, die können im Berufsförderungswerk einen neuen Beruf erlernen mit einem Kammerabschluss und dann wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das ist unser Ziel.
Das gibt's aber nicht nur in München, oder?
Es gibt in Deutschland circa 30 Berufsförderungswerke, die aber alle unabhängig voneinander arbeiten. Unser Einzugsgebiet ist so der bayerische Süden, sage ich mal, ab Ingolstadt, aber auch bis Passau, bis Augsburg und alles, was südlich von München ist.
Und wer ist der Träger?
Wir sind eine gemeinnützige GmbH. Träger bei uns jetzt sind die Rentenversicherungsträger aus Bayern. Zusätzlich noch die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg sowie der Freistaat Bayern.
Das heißt, ist eigentlich einleuchtend, es gibt ja ein öffentliches Interesse daran, so ein Berufsförderungswerk zu finanzieren. Es bedeutet im Endeffekt, Menschen, die sonst im Arbeitsmarkt völlig ausfallen würden, wieder irgendwie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau darum geht's. Also die Teilnehmer, die zu uns kommen, sind im Durchschnitt 34 Jahre alt. Es gibt Teilnehmer, die sind 20, 22 Jahre alt und haben sehr schnell schon gesundheitliche Einschränkungen gehabt. Es gibt aber auch Teilnehmer, die über 40 sind und dann eben zu uns kommen.
Mitte 30, das heißt, ich denke mir, früher war es wahrscheinlich so, dass man sich oft an irgendwelchen schweren körperlichen Arbeiten dann irgendwann körperlich kaputt geschuftet hatte. Aber so mit Mitte 30, das ist doch recht früh.
Ja, es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, dass jemand wegen körperlichen Einschränkungen zu uns kommt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass jemand wegen psychischer Behinderung, so sagt der Gesetzgeber, zu uns kommt. Also Sie haben das ja in Ihrer Einleitung angesprochen, dass jemand einfach aufgrund der Stressbelastung im Job der Arbeit nicht mehr gewachsen ist und nach Alternativen im Arbeitsmarkt sucht.
Ich meine, wenn ich hier jetzt vorstelle, nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel im Krankenhaus eine Krankenschwester, die dort arbeitet, auch erstens mal einem, ja, der starken körperlichen Belastung zum Teil ausgesetzt ist. Viel Heben kann damit verbunden sein, aber dann ist natürlich auch der Takt im Krankenhaus eng. Das kann sein, dass manche Abteilungen auch psychisch belastet sind. Und dann fällt sie aus, sagen wir mal, sie hat starke Rückenschmerzen, dauernde Kopfschmerzen. Was wäre dann der erste Schritt normalerweise für eine solche Krankenschwester?
Also der erste Schritt ist mal der Gang zum Arzt, um zu schauen, was sind überhaupt die Gründe für dieses Krankheitsbild. Und in den Gesprächen mit dem behandelnden Arzt ergibt sich dann häufig auch das Thema, gibt es keine Alternative in dem Krankenhaus beispielsweise. Das heißt, dass die Krankenschwester dann als zweiten Schritt sicherlich auch das Gespräch mit ihrem Arbeitgeber sucht. Kann man vielleicht was an den Arbeitsbedingungen verändern? Gibt es vielleicht andere Einsatzbereiche als Krankenschwester in dem Krankenhaus? Und wenn da kein Fortkommen ist, dann kann diese Krankenschwester einen Antrag auf Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben stellen. So ist der Fachbegriff. Das heißt, sie bemüht sich um eine berufliche Reha-Maßnahme. Den Antrag kann sie stellen bei einem Sozialversicherungsträger, in der Regel bei der Rentenversicherung. Und die prüfen dann, ist es jetzt wirklich so, dass sie aus gesundheitlichen Gründen den derzeitigen Beruf nicht mehr ausüben kann oder nur ausüben kann, so dass sich das Krankheitsbild weiterhin verschlechtert. Und dann hat sie eventuell einen Anspruch auf eine berufliche Reha-Maßnahme. Das wären so die Schritte, die zunächst mal zu gehen sind.
Und wer trägt das dann finanziell?
Diese Maßnahme bei uns im Haus, meinen Sie?
Genau.
Es gibt unterschiedliche Reha-Träger, nennen wir das. In der Regel ist es die Rentenversicherung. Die Rentenversicherung ist dann zuständig, wenn, um wieder auf die Krankenschwester zurückzukommen, die Krankenschwester 15 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Dann ist die Rentenversicherung zuständig. In den anderen Fällen ist die Agentur für Arbeit zuständig. Sollte die Krankheit aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit entstanden sein, dann wäre der Unfallversicherungsträger, also die Berufsgenossenschaft, zuständig.
Das heißt aber, der betroffenen Person entstehen dann keine eigenen Kosten.
Für die Maßnahmen bei uns entstehen der betroffenen Person keine eigenen Kosten. Also der Reha-Träger bezahlt die Maßnahme in unserem Haus. Der Reha-Träger zahlt aber auch noch weitere Gelder, beispielsweise eine Transferleistung an die Person, die Maßnahme bei uns im Haus durchführt, das sogenannte Übergangsgeld in der Regel. Das heißt, ein Betrag um konkret zu werden, 68% des letzten Nettoarbeitsentgeltes wird während der Maßnahme weitergezahlt. Sollte jemand Unterhaltsverpflichtungen haben, werden sogar 75% weitergezahlt. Es werden die Fahrtkosten ersetzt. Und falls noch zusätzliche Kosten bei uns im Haus anfallen, wie Unterkunft und Verpflegung, wird das auch ersetzt von dem Reha-Träger. Das heißt, der Person selber entstehen keine Kosten.
Bleiben wir mal bei diesem einen Fall. Also für diese Krankenschwester, die hat starke Rückenschmerzen, hat Kopfschmerzen und sich einfach völlig ausgelaugt fühlt. Es ist klar, im Krankenhaus geht es nicht weiter. Sie hat vielleicht mehrere Anläufe gestartet und ist immer wieder in die gleichen Symptome zurückgefallen. Die Ärzte und das Krankenhaus sind der Meinung, also in dem Berufsfeld geht es einfach nicht weiter. Vielleicht hat sie sich auch einfach übernommen bei der Vorstellung, diese Arbeit tun zu können. Und sie landet dann bei Ihnen. Also dem Antrag wird zugestimmt und sie landet bei Ihnen. Wie geht's dann weiter?
Na, da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wenn sie den Antrag stellt, dann wird zunächst mal entschieden, ob sie einen Anspruch auf diese Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben hat. Da gibt es viele unterschiedliche Maßnahmen. Welche Maßnahme da in Frage kommt, wird zusammen mit dem Reha-Fachberater beispielsweise von der Rentenversicherung entschieden. In dem Prozess sind wir zunächst nicht integriert. Es sei denn, und das passiert häufiger, dass der Reha-Fachberater sagt, okay, wir brauchen ein Reha-Assessment, wir brauchen eine Berufsfindung-Arbeitserprobung, um zu schauen, welcher neue Beruf ist denn jetzt für diese ehemalige Krankenschwester geeignet, wo hat sie ihre Stärken, was kann sie vielleicht aus medizinischen Gründen nicht mehr ausüben. Dann meldet der Reha-Fachberater von der Rentenversicherung die Krankenschwester zu so einer Maßnahme an. Bei uns im Haus beispielsweise dauert diese Maßnahme in der Regel 2 Wochen. Es gibt auch kürzere und längere Maßnahmen, aber in der Regel 2 Wochen. Und in den 2 Wochen wird dann die Eignung überprüft. Es findet quasi eine berufspraktische Erprobung statt. Es findet aber auch eine arbeitsmedizinische Erprobung statt.
Und wie kann ich mir das so vorstellen, eine berufspraktische Erprobung?
Das heißt, dass wir unterschiedliche Tätigkeitsfelder simulieren, um zu schauen, wo sind die Stärken, dieser Dame. Also beispielsweise, wenn sie in einen zeichnerischen Bereich wechseln will, ich sag mal Bauzeichner, technischer Zeichner, das heißt heutzutage technischer Produktdesigner, dann findet eine zeichnerische Erprobung statt, wo sie dann auch wirklich mal zeichnen muss und man sieht, okay, ist das was, was ihr liegt, ist das was ihr nicht so liegt. Wenn sie in die Elektrotechnik geht, dann geht es um Fingerfertigkeit beispielsweise. Dann wird geschaut, wird kurz erklärt, das Löten beispielsweise, und es wird einfach mal versucht, Teile zu löten und zu schauen, ist das was ihr liegt, ist das was man weiterentwickeln könnte oder ist das eher nicht so der Fall. Wenn sie in den kaufmännischen Bereich wechseln will, um noch ein drittes Beispiel zu nennen, wenn das vielleicht in Frage kommt, geht es darum, dass man einfach mal schaut, Schriftverkehr, dass man sie einen Geschäftsbrief schreiben lässt und dann zu schauen, kommt das für sie in Frage oder ist das eher nicht so ihr Ding, um das mal so zu formulieren, aber die Teilnehmer geben ja auch selber eine Rückmeldung, die merken ja auch dann selber, ist das was mir liegt, mag ich das zukünftig ausüben, weil wenn die Krankenschwester jetzt, wie Sie gesagt, am Anfang 30 ist und sich jetzt für ein neues Berufsbild entscheiden kann, dann ist ihr ja bewusst, dass sie das noch mindestens 30 Jahre ausüben darf. Und von daher spielt natürlich das, was die Teilnehmerin selber sich wünscht, auch eine ganz große Rolle. Aber sie kriegt eben auch ein Feedback, sowohl arbeitsmedizinisch als eben auch berufspraktisch, und Arbeitspsychologen sind da auch mit involviert.
Das heißt, die meisten kommen wahrscheinlich schon mit bestimmten Vorstellungen zu Ihnen und sagen sich, ach, ich habe immer wieder daran gedacht, eigentlich habe ich immer gern gezeichnet und eigentlich wäre es vielleicht doch richtiger gewesen, ich wäre in den Arbeitsbereich gegangen, und Sie checken dann, ob das jetzt eine reine Wunschvorstellung ist oder ob da wirklich auch de facto eine Begabung und die notwendigen Fähigkeiten dahinter sind.
Das ist richtig, aber die Maßnahme, insbesondere die 2-Wochen-Maßnahme, ist völlig offen. Natürlich kommen die Teilnehmer mit bestimmten Vorstellungen, aber manchmal sind sie überrascht, was sie für Fähigkeiten haben, und entdecken ganz neue Möglichkeiten für sich selbst. Mhm. Ja, viele Teilnehmer unterschätzen auch ihre Fähigkeiten in bestimmten Bereichen, weil sie sich halt nach der Schule für ein bestimmtes Berufsbild entschieden haben und immer gedacht haben, da sind eigentlich meine Stärken, das ist das, was ich gerne mache. Und diese Berufsfindung, Arbeitserprobung heißt eben Berufsfindung und Arbeitserprobung, also nicht nur die Erprobung, sondern auch einen neuen Beruf zu finden. Es findet in dieser Maßnahme auch Aufklärung über unterschiedliche Berufsbilder statt. Man schaut sich auch den Arbeitsmarkt an, um zu gucken, in welchen Bereichen ist denn wirklich jetzt Fachkräftebedarf, um jetzt nicht auszubilden in Bereichen, wo nach der Maßnahme dann die Chance auf einen Arbeitsplatz geringer ist.
Mhm. Und das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel, Sie haben gesagt, die Betroffenen kommen dann auch mit ins Gespräch mit Psychologen, Arbeitspsychologen, die dann versuchen auch herauszufinden, wo entdecke ich denn vielleicht die Stärken oder in der Biografie der Person vielleicht irgendwelche Hinweise darauf, was so eigentlich ein gut passender Beruf sein könnte.
Genau, das ist der eine Punkt. Es finden aber auch standardisierte kognitive Tests beispielsweise statt, um die Leistungsfähigkeit festzustellen. Mhm. Weil die Berufsbilder, die wir im Berufsförderungswerk München am Standort Kiseon anbieten, alle in der Regel alle mit einem Kammerabschluss enden. Das heißt, es findet eine Abschlussprüfung beispielsweise vor der IHK und der Handwerkskammer statt, sodass es nicht nur eine Rolle spielt, ist das ein Berufsbild, was auf dem Arbeitsmarkt gesucht wird, ist das ein Berufsbild, was die Teilnehmerin gerne machen möchte, sondern eben auch, hat sie aufgrund der kognitiven Fähigkeiten die Chance, die Abschlussprüfung zu bestehen. Es gibt ja sicherlich Berufsbilder, wo die Abschlussprüfung schwieriger ist, und Berufsbilder, wo die Abschlussprüfung nicht ganz so schwierig ist.
Und das so nach diesem gesamten Durchchecken und Ausprobieren und so, einigen Sie sich dann schließlich auf eine der Ausbildungsmöglichkeiten, die bei Ihnen angeboten werden?
Ja, wobei wir in dem Prozess der Einigung jetzt wiederum nicht angebunden sind, sondern es wird aufgrund dieser Reha-Assessment-Maßnahme ein Gutachten erstellt, ein medizinisches Gutachten und eben ein psychologisches Gutachten, wo auch die fachpraktischen Erprobungen mit einfließen. Und dieses Gutachten hat im Fazit immer Aussagen zu unterschiedlichen Berufsbildern, dass man sagt, für dieses Berufsbild ist die Teilnehmerin geeignet, für dieses Berufsbild ist die Teilnehmerin knapp geeignet und für dieses Berufsbild ist die Teilnehmerin nicht geeignet. Da entsteht eine ganze Liste. Und dieses Gutachten wird dann wiederum dem Reha-Träger zur Verfügung gestellt, und die Entscheidung, in welches Berufsbild jetzt tatsächlich gewählt wird, läuft in einem Gespräch zwischen dem Reha-Fachberater von der Rentenversicherung, war das Beispiel, und der Teilnehmerin. Also da sind wir dann nicht mehr eingebunden, sondern wir stellen nur mit Hilfe dieses Gutachtens die Grundlage für dieses Gespräch zur Verfügung. In der Regel wird der Reha-Fachberater immer ein Berufsbild mit der Teilnehmerin zusammen wählen, wo halt eine Eignung oder zumindest eine knappe Eignung für vorliegt. Wenn in dem Gutachten steht, da liegt keine Eignung für vor, dann ist das was, wo die Erfolgschancen ja von vornherein sehr gering sind. Und deswegen wird das in der Regel nicht gewählt.
Und dann erst wird entschieden, ob diese Teilnehmerin oder der Teilnehmer dann zu Ihnen überhaupt kommt oder vielleicht auch woanders hingeschickt wird.
Genau. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Berufsförderungswerke. Es gibt auch unterschiedliche Bildungsträger. Da kommen einige in Frage. Aber wenn der Reha-Träger sich für uns entscheidet, dann wird die Teilnehmerin bei uns angemeldet. Und dann wissen wir, okay, jetzt kommt die Frau X oder die Frau Müller und möchte zur Industriekauffrau ausgebildet werden.
Dann entscheidet derjenige, diejenige sich dafür, dass zu Ihnen kommt und bekommt das auch genehmigt. Und dann, was bedeutet das? Ich meine, manche Leute wohnen ja 100, vielleicht 150 Kilometer von Ihnen entfernt. Sie haben das ungefähre Einzugsgebiet genannt. Da kann man ja nicht jeden Tag pendeln.
Nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder die Teilnehmer pendeln jeden Tag. Das wird natürlich passieren, wenn jemand, sage ich jetzt mal, bis zu einer Stunde entfernt wohnt. Oder wir haben die Möglichkeit, Internatsplätze zur Verfügung zu stellen. Also insgesamt hat unser Haus circa 700 Ausbildungsplätze und 450 Teilnehmer können auch ins Internat gehen. Das heißt, sie haben ein Einzelzimmer mit separaten Bad, Schreibtisch, alles vorhanden, was die Teilnehmer brauchen während der Zeit und können dann in der Zeit, wo die Ausbildung bei uns im Haus läuft, im Haus wohnen. Und auch den Freizeitbereich nutzen, weil wenn 450 Teilnehmer im Internat sind, haben wir auch entsprechende Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung, um das auch außerhalb der Ausbildung entsprechend gestalten zu können.
Das ist so eine Rückkehr, richtig, nochmal in die Ausbildungssituation inklusive Internat, was ja wahrscheinlich viele nie erlebt haben. Was bedeutet das für einen Erwachsenen, wenn er nochmal so, wohnt man dann da auch so in einer Art Studentenwohnheim, so ein bisschen ähnlich, kann ich mir das so in etwa vorstellen, oder so ein Campus, wie man es vor allem aus dem englischsprachigen Bereich kennt?
Ja, so kann man sich das im Grunde genommen vorstellen. Das Gebäude beinhaltet die Ausbildung als einen Bereich, den Internatsbereich. Man kommt trockenen Fußes von der Ausbildung zum Internatsbereich. Der ganze Sportbereich ist ebenfalls im Haus. Also wir haben einen Fitnessbereich, eine Art Fitnessstudio im Haus. Wir haben ein Schwimmbad im Haus. Wir haben eine Turnhalle im Haus, wo unterschiedliche Angebote sind. Beispielsweise Wirbelsäulen, Gymnastik und Ähnliches. Die Verpflegung haben wir im Haus. Wir haben also eine Mensa, wo diejenigen, die pendeln, ein Mittagessen zur Verfügung gestellt bekommen und diejenigen, die im Internat sind, natürlich Vollverpflegung bekommen, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das ist alles in letztendlich einem Gebäude zusammen und im Außenbereich gibt es dann noch einen Sportplatz, es gibt einen Minigolfplatz, eben die Freizeiteinrichtung, die ich schon angesprochen habe.
Aber wie gesagt, das sind ja, die meisten sind ja Mitte 30 aufwärts. Sie haben ein paar Ausnahmen genannt, aber die meisten sind ja doch durchaus wirklich erwachsene Menschen, die vielleicht auch zu Hause eine eigene Familie haben. Was bedeutet es dann? Worauf muss man sich dann einstellen, umstellen, wenn man dann eben in so eine Ausbildung mit Internatsleben, ja, wenn man das anfängt?
Das ist natürlich schon eine Umstellung für die Teilnehmenden, also weg von dem sozialen Umfeld, weg von den Freunden, weg von der Familie. Aber es ist eine Investition in die Zukunft. Die Maßnahmen dauern in der Regel 2 Jahre. Ich nehme das jetzt 2 Jahre auf mich, um dann danach wieder zurückzukehren in meine gewohnte Lebensumgebung, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu sein und eine Arbeit, die ich einen leidensgerechten Arbeitsplatz zu finden, so nennen wir das, wo ich auch mit meinem Krankheitsbild voll einsatzfähig bin. Ja. Die Teilnehmer am Anfang müssen das Lernen wieder lernen. Ja. Wenn ich 20 Jahre aus der Schule bin, um mal einen Zeitraum zu nennen, dann habe ich natürlich in meinem Beruf schon, in meinem bisherigen Beruf die Fachkompetenz erworben, aber ich muss ja jetzt ganz neue Kompetenzen erwerben, ganz neue Fachkompetenzen erwerben und muss erstmal das Lernen wieder lernen. Also bei uns sind, das hatte ich schon gesagt, nur Erwachsene und darauf stellen wir uns halt besonders ein. Das heißt, dass wir am Anfang uns genau mit diesem Thema beschäftigen. Aber auch das Zusammenleben in dem Internat ist natürlich eine Herausforderung. Ja.
Hat jeder sein eigenes Zimmer?
Jeder hat sein eigenes Zimmer, eine eigene Nasszelle. Es gibt natürlich auch Gemeinschaftsräume, wo man beispielsweise zusammen kochen kann. Aber jeder hat ein Einzelzimmer im Haus.
Mhm. Genau. Aber genau, eben so einen kleinen Raum für sich, eben so eine richtige Ausbildungssituation. Ich kann mir aber vorstellen, dass so manche das auch genießt vielleicht, ne?
Von natürlich.
Hausarbeit und den Zusatzbelastungen, die ja oft außer dem Beruf zu Hause warten, auch befreit zu sein mal eine Zeit.
Ja, und genau das versuchen wir ja zu ermöglichen, dass sich die Teilnehmenden ganz auf die Ausbildung konzentrieren können. Also wir versuchen auch durch die sogenannten besonderen Hilfen im Haus bei Problemen und bei Herausforderungen zu unterstützen. Natürlich gibt es dann mal familiäre Probleme, aber wir haben im Haus dann auch Sozialpädagogen, die unterstützen. Wir haben einen psychologischen Dienst im Haus, der bei Krisen unterstützt. Wir haben einen medizinischen Dienst im Haus, damit die Teilnehmer beispielsweise mit Akuterkrankungen, ich sage jetzt mal eine Bronchitis, nicht außerhalb zum Arzt müssen, sondern sie können das im Haus machen. Dann unterstützen die Ärzte den Gesundheitsprozess. Also wir versuchen da die Teilnehmer so zu versorgen und so um die Teilnehmer zu kümmern, so zu unterstützen, dass sie sich voll auf die Ausbildung konzentrieren können. Und das genießen natürlich schon die Teilnehmer, wobei natürlich auch die Hilfe zur Selbsthilfe mit im Vordergrund steht. Wir versuchen die Teilnehmer natürlich auch entsprechend zu entwickeln. In den 2 Jahren haben die Teilnehmer alle ein betriebliches externes Praktikum. Also die gehen dann nochmal für 3 oder bis zu 6 Monaten auch raus aus dem Berufsförderungswerk, um einfach zu sehen, im neuen Beruf Erfahrungen zu sammeln, direkt bei einem Arbeitgeber und vielleicht darüber, das passiert auch sehr häufig, dann auch in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.
Und am Ende, wie läuft dann, muss der Teilnehmer sich dann selber einen neuen Job suchen in seinem, um der Umgebung seines Heimatortes oder helfen Sie dann da auch mit?
Das ist einer der wichtigen Punkte bei uns im Haus. Also wir versuchen nicht nur die Fachkompetenz in dem Berufsbild zu entwickeln, sondern wir kümmern uns auch um die Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Das machen wir zum einen dadurch, dass wir in die Ausbildung wöchentlich 2 Unterrichtseinheiten integriert haben, wo es um das Thema Bewerbung geht. Angefangen mit, wie sehen Stellenanzeigen in dem neuen Berufsbild aus, was wird da gefordert an Kompetenzen, über Bewerbung schreiben, Vorstellungsgespräch üben, auch Unterstützung bei der Erstellung eines Fotos für die Bewerbungsunterlagen, einfach die ganze Bewerbungsmappe zu erstellen, aber eben auch vorzubereiten auf die Gespräche mit Arbeitgebern. Und wir haben auf der anderen Seite durch diese Praktika, die ich schon angesprochen habe, Kontakte zu vielen Arbeitgebern, die dann auch auf uns zukommen und sagen, wir haben schon Teilnehmer aus eurem Haus eingestellt, das hat sehr gut geklappt und wir sind jetzt auf der Suche nach beispielsweise einem technischen Zeichner oder einem technischen Produktdesigner, habt ihr da nicht jemanden? Und wir versuchen dann eben, diese Stellen passgenau mit unseren Teilnehmern zu besetzen. Und wir betreuen die Teilnehmer auch, nachdem die Maßnahme zu Ende ist, noch nach, also die Teilnehmer, die bis dahin keinen Arbeitsplatz gefunden haben, also nicht direkt im Anschluss an die Maßnahme wieder in den Arbeitsmarkt gehen, versuchen wir auch bei der Suche nach dem Arbeitsplatz zu unterstützen, indem wir weiterhin coachen, indem wir weiterhin Kontakte zu Arbeitgebern uns darum kümmern und versuchen, die Teilnehmer ja in den Arbeitsmarkt zu integrieren, genau.
Sie haben von den positiven Erfahrungen gesprochen, die Arbeitgeber mit denjenigen gemacht haben, die aus ihrem Haus kamen. Ich kann mir vorstellen, dass es aber vielleicht auch ein bisschen Misstrauen bei manchen gibt, die sich sagen, naja, der hat schon in dem einen Job nicht standgehalten, hält er jetzt in dem neuen Stand. Müssen da sich die Bewerber dann auch manchmal mit diesen Vorurteilen herumschlagen?
Das passiert sicherlich. Das passiert sicherlich, ist aber, da ist das Praktikum ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In dem Praktikum können die Teilnehmer über 3 Monate beweisen, was sie im neuen Berufsbild an Wissen und Fertigkeiten erworben haben. Meine Aufgabe ist unter anderem, Arbeitgeber, die eine Praktikumsstelle zur Verfügung stellen, zu besuchen, während der Praktikant vor Ort ist. Und ich kriege dann halt auch häufig die Rückmeldung, dass zum einen die Fachkompetenz im neuen Beruf stimmt. Ist ja quasi auf dem neuesten Stand, weil die jetzt gerade sich mitten in der Ausbildung befinden. Aber gleichzeitig bringen die Teilnehmer natürlich ganz, ganz viele Kompetenzen aus ihren vorherigen Berufen mit. Also das ist ja nicht verloren. Ich sage jetzt mal so, der ganze Bereich Schlüsselqualifikation, die kennen ja Arbeit, die sehen Arbeit, die warten nicht, bis die nächste Anweisung kommt. Das ist einfach das, was sie in ihren ehemaligen Berufen gelernt haben. Ja, bringen Sie noch mit. Und ideal ist natürlich, wenn Sie Fachkenntnisse aus dem ersten Beruf, sage ich mal, mit dem neuen Beruf verbinden können. Also wenn wir bei dem Beispiel Krankenschwester bleiben, was wir ganz am Anfang hatten, dann wäre ein typisches Berufsbild auch Kauffrau im Gesundheitswesen. Das ist ein kaufmännischer Beruf, der spezielle Inhalte bezogen auf das Gesundheitswesen zusätzlich vermittelt. Und dann ist ein typischer Einsatz nach so einer beruflichen Reha-Maßnahme in der Verwaltung eines Krankenhauses beispielsweise. Da bringt die Krankenschwester natürlich zum einen die Kenntnisse mit aus dem direkten Patientenkontakt in der Pflege, aber hat auch die neuen Kenntnisse gerade frisch erworben im kaufmännischen Bereich, speziell bezogen aufs Gesundheitswesen. Das ist für den Arbeitgeber natürlich ideal. Und es könnte sogar sein, und das passiert auch häufiger, dass diese Krankenschwester zurück zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber geht, weil er ja schon kennengelernt hat, wie die Dame als Krankenschwester gearbeitet hat. Und jetzt sagt er, die kann ich mir auch sehr gut vorstellen in der Verwaltung mit den ganzen Kenntnissen. Die kennt dann schon die anderen Mitarbeiter etc. Das ist quasi der Idealfall. Mhm.
Kaputt durch Arbeit, ein erfolgreicher Neustart ist möglich. Über dieses Thema sprechen wir in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Martin Nettelstroth vom Berufsförderungswerk München. Er ist unser Gast im Radio Horeb Studio München. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten, vielleicht haben Sie auch Fragen, vielleicht fragen Sie sich auch, gibt es für mich auch diese Möglichkeit einer Umschulung, einen Neustart zu versuchen in einem anderen Beruf. Wenn Sie Fragen haben, wie es genau abläuft im Berufsförderungswerk, welche Berufe dort gelehrt werden oder andere Fragen mehr, Sie können jetzt gerne anrufen unter der Nummer 089 517 008 008. Noch einmal 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer direkt zu dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen. Ausgelaugt, kaputt durch Arbeit, krank, dauerkrank oder depressiv. Die Frührente ist nicht die einzige Möglichkeit, wenn jemand für seinen Beruf ausfällt. Es gibt auch die Möglichkeit einer Umschulung und für einen Neustart in einem neuen Beruf, zum Beispiel im Berufsförderungswerk München. Martin Nettelstroth vom Berufsförderungswerk München ist unser Gast in dieser Sendung und erklärt uns, wie so etwas läuft, eine solche Umschulung und für wen es in Frage kommt. Sie können anrufen in dieser Sendung 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer zur Lebenshilfesendung. Und Frau Kraus ist die Erste, die diese Nummer gewählt hat. Sie ruft uns aus München an. Grüß Sie, Frau Kraus. Guten Tag.
Guten Morgen. Ich bin Anfang 50. Ich habe ein Studium absolviert in den 90er Jahren. Es ist ein Jurastudium. Ich habe auch das zweite Staatsexamen. Bin dann an Brustkrebs erkrankt und anschließend in eine Depression gerutscht, als meine Mutter starb. Ich bin im Beschäftigungsverhältnis, aber ausgelaugt und ich schaff's nicht mehr. Es ist eine Referententätigkeit mit Dienstreisen und der Arbeitgeber nimmt keine Rücksicht drauf. Also ich krieg knappe Fristsetzungen und ich schaff's nicht mehr. Hab Angst vor der Altersarmut. Ich habe meinen Beruf gerne gemacht. Ich sehe hier in München, in Schwabing, die Rentner den Abfalleimer ausleeren, wissen Sie? Die kämpfen um jedes Pfand, das sie bekommen können. Da habe ich Riesenangst davor. Jetzt habe ich mich gefragt, ob nicht ein Berufsbildungswerk eine Möglichkeit wäre. Konkret die Frage, wie ist es denn mit Akademikern? Ich würde mich natürlich vom Niveau her verschlechtern, wenn ich Zusatzausbildung machen würde, eine Lehre oder gleichgelagerte Ausbildung, IHK, will ja vom Niveau her mich nicht verschlechtern. Hätten Sie einen Tipp für mich?
Mhm. Herr Nettelstuth, eine ganz konkrete Anfrage.
Also da, grundsätzlich gibt es keinen Unterschied zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern. An Ihrer Stelle, hatten Sie schon Kontakt eigentlich mit einem Arzt bezüglich Ihrer beruflichen Erkrankung?
Ja, ja.
Und der Arzt hat das Thema berufliche Rehabilitation aber noch nicht auf den Tisch gebracht, oder?
Höre ich das erste Mal.
Okay. Also mein Tipp wäre, das bei dem Arzt mal konkret anzusprechen und dann eben auch den Kontakt mal zur Rentenversicherung zu suchen und nachzufragen, was man in Ihrem Fall machen kann. Also es ist grundsätzlich so, dass Sie Anfang 50, habe ich richtig verstanden, oder? Sind Sie?
Ja.
Genau. Grundsätzlich so, dass die Rentenversicherung, es gibt zwar keine Altersgrenze für Maßnahmen, wo nochmal eine ganze Ausbildung gemacht wird, aber am Anfang 50 neigen die Träger, die Reha-Träger eher zu Maßnahmen, die etwas kürzer sind, die also nicht mit einem IHK-Abschluss enden, sondern um Teilqualifikationen beispielsweise, ja, die dann 11 Monate dauern oder 10 Monate dauern. Es gibt eben auch noch andere Alternativen, das haben wir auch im Angebot, insbesondere in unseren Geschäftsstellen, beispielsweise in München. Sie kommen ja aus München. Aber der Kontakt wäre mit dem Arzt und dann mal mit der Rentenversicherung zu reden. Sie werden allerdings, es gibt jetzt keine Akademikerausbildung, also auf dem Niveau. Sie haben das schon richtig gesagt. Es wird sicherlich zu finanziellen Einschränkungen kommen. Aber als Alternative zu dem, dass Sie jetzt den Beruf auf Dauer nicht mehr ausüben können, ist das vielleicht eine Überlegung wert. Das wäre mein Tipp.
Wie könnten Sie sich da vorstellen?
Bitte, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Berufsbild wäre da möglich für mich?
Also das ist ja was ich jetzt so am hier im Studio nicht entscheiden kann. Das ist was Sie in den Gesprächen mit den Reha-Fachberatern, beispielsweise von der Rentenversicherung, sicherlich erörtern können. Das sind auch Fachleute auf dem Gebiet. Die haben schon sehr, sehr viele Gespräche mit unterschiedlichsten Personen geführt, die aus unterschiedlichsten Berufsbildern kommen. Und mit denen würde ich mal als erstes das Gespräch suchen, indem Sie überlegen, ob Sie diesen Antrag auf Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben stellen. Und wenn Sie den gestellt haben, dann bekommen Sie so ein Gespräch und dann erörtert man, welche Möglichkeiten gibt es jetzt. Vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit, auch beim Arbeitgeber Veränderungen vorzunehmen, so dass es, dass das für Sie einfacher wird, diesen Beruf auszuüben.
Mhm. Frau Kraus?
Ja.
Genau. Ich hoffe, eine Antwort war für Sie dabei. Eine Spur.
Ja, und auch sehr viel Hoffnung. Ich werde das Gespräch mit dem Arzt suchen und werde es als Möglichkeit im Auge behalten.
Dankeschön für Ihren Anruf,
Dank,
Frau Kraus.
Und vielen Dank.
Gottes Bitte. Segen für Ihre Zukunft. Vielleicht noch ganz kurz an der Stelle dazwischen gefragt, Herr Nettelstuth, bevor wir die nächsten Hörer begrüßen. Ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn so jemand ist, der einfach unter seinem Beruf leidet, aber eigentlich jetzt nicht sehr viel ausgefallen ist, einfach weil er furchtbar gewissenhaft ist. Ich kenne ja Leute, ich weiß von Leuten, die schreiben sich bei dem ersten Schnupfen, lassen sie sich krank schreiben und andere halten durch und gehen noch mit Halbfieber zur Arbeit, einfach weil sie so gewissenhaft sind. Ist es denn so, dass man erst sehr, sehr viel ausgefallen sein muss überhaupt, damit eine Rentenversicherung da überhaupt bereit ist einzusteigen?
Nein, so ist es nicht. Das ist zwar häufig der Fall, weil eben die Arbeitnehmer versuchen, möglichst lange in ihrem Beruf, den sie ja auch lieben, sich bewusst ausgesucht haben und lieben, zu bleiben. Das führt dann häufig zu Krankheitszeiten, dann versuchen sie es nochmal, dann ist eventuell eine Kündigung, dann versuchen sie es beim anderen Arbeitgeber. Aber es gibt auch den Fall, dass ich einfach für mich feststelle, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, ich kann hier nicht mehr weitermachen und auch ein Arzt attestiert mir, dass ich das nur noch machen kann unter Verschlimmerung meiner vorliegenden Diagnose. Da müssen keine großen Ausfallzeiten da sein. Ne? Aber es ist immer so, dass ein Mediziner erstmal eingeschaltet werden sollte, der mir das auch attestiert, dass das für mich gesundheitlich nicht mehr auszuüben ist, diese Tätigkeit.
Ja. Mhm. Gut, danke schön und alles Gute nochmal, Frau Kraus, Ihnen. Und wir begrüßen eine Hörerin aus Osnabrück, Frau Kreusel. Grüße Gott, Frau Kreusel.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Ich habe gestern Abend von einer Freundin meiner Tochter einen Hilfeanruf aus Hannover bekommen. Sie war staatlich geprüfte Kinderpflegerin, war in einem kirchlichen Haus im Internat, hat viele Jahre in ihrem Beruf gearbeitet, ist sie so Ende 40 und sie hat jetzt eine Probezeit gemacht in einem Altenheim, weil das mit den Kindern, das war alles nicht mehr möglich. Und dort jetzt Probezeit und hat gehofft, dass sie eine Anstellung findet dort. Und jetzt schrieb sie gestern Abend, wer könnte da nicht angenommen werden wegen Mobbing und sie pflegt jetzt ihren Onkel und ihre Tante und diese sollten für sie beten. Und was jetzt hat eine Frage, was ist denn da noch für eine Möglichkeit? Was gibt's denn da, wer hat Hartz IV und was gibt's denn da noch für eine Chance? Also wir haben da schon...
Frau Kreusel, ich habe es richtig verstanden. Diese Freundin ihrer Tochter hat keine Umschulung gemacht, sondern sie hat so einfach mal im Altenheim versucht.
Ja, sie hat Probezeit in einem Altenpflegeheim, hat Demenzkranke da betreut. Sie wollte als Betreuungsperson dort arbeiten, das ist ja möglich. Mhm. Und sie hat jetzt nicht geklappt, weil da irgendwie eine Mobbinggeschichte war.
Ja, aber gut, nur um es einzuordnen, dann können wir vielleicht die Frage an Herrn Nettenstroth weiterreichen. Also bei der Dame handelt es sich um eine Frau, die in der Kinderpflege gearbeitet hat und gemerkt hat, das geht für sie nicht mehr und das auf eigene Faust einfach mal auch woanders probiert hat. Ist da der offizielle Weg, auch eben den Sie eben genannt haben, Arzt, Rentenversicherung anzuraten?
Auf jeden Fall. Das ist auch natürlich ein Verhalten, was ich vielleicht auch als erstes machen würde, einfach mal versuchen würde, ob ich selber noch eine Möglichkeit finde. Aber wenn das nicht funktioniert, würde ich der Dame auf jeden Fall empfehlen, diesen Weg zu gehen, den ich beschrieben habe. Wenn sie Ende 40 ist, das Berufsleben ja noch mindestens, sage ich jetzt mal, 17 Jahre vor sich hat, ist das ein guter Weg, um einfach nochmal eine Alternative zu finden. Und wenn dann sowas gemacht wird, was wir Reassessment nennen, also Berufsfindung, Arbeitserprobung, dann findet man vielleicht nochmal einen neuen Weg für die Dame, der vielleicht ganz anders aussieht, weg von der Pflege. Und dann kann sie zurück in den Arbeitsmarkt und in einem neuen Berufsbild normal weiterarbeiten, eben leidensgerecht weiterarbeiten, so dass ihre gesundheitliche Einschränkung da keine Rolle spielt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Mhm. Ja, herzlichen Dank für die Auskunft. Ja, also ja, tut das auch irgendwo leid und so, dass sie da wieder eine negative Erfahrung gemacht hat.
Ja, Frau Kreusel, vielleicht ist es für Sie aber schon ein Hinweis, dass sie es schon mal ausprobiert hat und schon eine neue Richtung weiß. Sie können ihr ja auch gerne den Link zur Sendung nennen und dass sie selbst einmal die Sendung anhört. Das wird dann in Kürze, bald nach der Sendung, wird auch im Internet die Sendung nachzuhören sein unter www.horeb.org. Und dann im Podcast, die meisten können das über Internet empfangen und finden unter der Rubrik Lebenshilfe. Da wird diese Sendung dann, die heutige Sendung, bald zum Nachhören sein. Also vielleicht auch der Hinweis, dass sie selber eine Entscheidung treffen kann. Alles Gute Ihnen, Frau Kreusel. Und genau, wir denken mit an die Freundin Ihrer Tochter. Alles Gute. Jetzt möchte ich gerne Frau Rumfeld begrüßen. Wir kommen für Sie wieder nach München zurück. Frau Rumfeld, grüß Sie Gott. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, ich wollte eigentlich anonym bleiben. Und zwar,
das tut mir leid.
Meine Tochter hat mit 39 Jahren die Diagnose Parkinson bekommen. Die ist vom Beruf Industriekauffrau und hat ihren Betriebswirt gemacht, arbeitet bei der BMW und ist jetzt krankgeschrieben. Sie war beim Arzt, ist krankgeschrieben, hat auch Teilzeitrente beantragt und hat auch bekommen. Aber sie möchte eigentlich nicht mehr so gerne. Wissen Sie, hat mit der Hand Schwierigkeiten, die Tastatur zu bedienen. Und ob es da eine Möglichkeit gibt, was anders zu lernen.
Das ist sicher eine spannende Frage, Herr Nettelstroth. Wenn Menschen eben, das ist ja so ein typischer, ein wirklich, wirklich sehr einleuchtender Fall von jemandem, der seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kann, weil plötzlich eine Krankheit eingetreten ist. Und man merkt, man kann aufgrund der Symptome dieser Krankheit nicht mehr den alten Beruf ausüben. Gibt es solche Berufe, die eben auch für solche Patienten machbar sind?
Also ich kenne die ganzen Auswirkungen der Diagnose jetzt nicht in Einzelheit, aber sicherlich gibt es da auch Möglichkeiten. Das wäre wieder der gleiche Weg, aber ich würde ganz gerne nochmal einen anderen Punkt ins Spiel bringen. Wenn die Dame bei BMW arbeitet, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, über den Arbeitgeber nach Alternativen in dem Unternehmen zu suchen. Das ist ein sehr großes Unternehmen, was Alternativen bietet. Da können wir natürlich auch unterstützen. Also es gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man sagt, der muss auf einem bestimmten Arbeitsplatz qualifiziert werden, dass sie gar nicht einen neuen Beruf erlernen muss, sondern nur bestimmte Fertigkeiten und Kenntnisse braucht, dann bieten wir sogenannte Einzelqualifikationen an. Wir qualifizieren sie genau für diesen Arbeitsplatz.
Mhm. Wie ist da der Weg auch wieder über den Arzt
Weg.
Und dann zu,
mhm.
zu Ihnen?
Ist der gleiche Weg. Und wenn wirklich der Antrag auf eine Maßnahme zum Teilhabe am Arbeitsleben gestellt hat, dann gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man als erstes versuchen, den Arbeitsplatz anders zu gestalten. Ja, mit technischen Hilfsmitteln, die es heutzutage gibt, die für die Dame dann die Arbeit erleichtern oder die Arbeit möglich machen. Das wäre dann das läuft jetzt nicht über uns, sondern das wird dann über andere Institutionen eingeleitet, aber eben auch mit dem Antrag auf Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben, das Gespräch mit dem Reha-Fachberater, der dann versucht, auch im Gespräch mit dem Arbeitgeber wahrscheinlich, zu schauen, wie kann ich den Arbeitsplatz gestalten, dass der weiterhin ausgeübt werden kann. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Das heißt, da ist man nicht alleine auf den guten Willen des direkten Vorgesetzten angewiesen, sondern man kann sich auch für so etwas Hilfe holen von außerhalb.
Auf jeden Fall. Man kann sich auch innerhalb Hilfe holen. Also mal das Gespräch mit dem Betriebsrat suchen. Bei BMW wird es sicherlich ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement geben, wo Unterstützung geboten wird, wo geschaut wird, wie kann ich den Arbeitsplatz gestalten, um die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit zu verringern und um den Arbeitsplatz so herzurichten, dass der mit einer bestimmten Krankheitsbild leidensgerecht in Anspruch genommen werden kann.
Mhm. Ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, ich hätte noch ganz kurz eine Frage. Und zwar, meine Tochter wollte eigentlich gerne Ernährungsberaterin noch dazu machen. Gibt es die Möglichkeit?
Also jetzt im Berufsförderungswerk München nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das in anderen Institutionen ausgebildet wird und ob das von dem Reha-Träger, also sprich Rentenversicherung, dann gefördert wird. Das wäre was Sie dann wirklich in diesem Gespräch mit der Rentenversicherung beispielsweise klären müssten.
Ich danke.
Bitte.
Wiederhören.
Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Und Ihrer Tochter. 089-517-008-008. Das ist die Nummer, hinter der Sie anrufen können, um mit Herrn Nettelstroth vom Berufsförderungswerk München zu sprechen über das Thema Kaputt durch Arbeit. Ein erfolgreicher Neustart ist möglich. Herr Nettelstroth erklärt uns, wie ein solcher Neustart möglich ist. Eine Hörerin hat noch angerufen und eine Frage hinterlegt, Herr Nettelstroth. Sie beschrieb, sie sei Rentnerin. Und hat gefragt, ob sie auch als Rentnerin eine solche Maßnahme noch in Anspruch nehmen könnten. Ich gehe jetzt mal davon aus, genau weiß ich es nicht, dass sie Frührentnerin ist. Nämlich ich vermute, als jemand, der wirklich älter ist, das wahrscheinlich dann sowieso nicht in Frage kommt. Aber ja, vielleicht die Frage mal grundsätzlich. Kann auch jemand, der schon in Rente ist, eine solche Umschulung bei Ihnen machen?
Also wenn das eine Altersrente oder eine Frührente wegen Alters ist, dann ist das keine übliche Vorgehensweise. Dann ist
wenn
ja
es eine
schon
Frührente wegen Berufsunfähigkeit ist, sagen
Berufsunfähigkeitsrente, dann sieht die Sache schon anders aus. Das wäre natürlich was, wo man auch wieder mit dem Reha-Träger sprechen muss. Wenn die Chance besteht, denjenigen in den Arbeitsmarkt wieder zu integrieren, dann kommt natürlich auch so eine Maßnahme in Frage. Häufig sind diese Renten ja auf Zeit. Und dann wird einfach geschaut, es gibt so den Grundsatz bei den Sozialversicherungsträger Reha vor Rente. Ja, das heißt also, wenn die Möglichkeit besteht, eine berufliche Reha-Maßnahme zu machen und dadurch wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, ist das natürlich die wesentlich bessere Alternative, als die Rente wiederum für die nächsten Jahre zu zahlen. Und sowohl für den Träger, der die Rente zahlt, als aber auch natürlich für den Menschen, der dann wieder in den Arbeitsmarkt integriert wird. Und das hat ja auch was mit Selbstvertrauen, mit finanzieller Absicherung und etc. zu tun. Dann besteht durchaus die Möglichkeit.
Kaputt durch Arbeit, ein erfolgreicher Neustart ist möglich. Das ist das Thema in dieser Lebenshilfesendung. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik und hören dann, ob noch weitere Hörer sich mit Fragen an uns wenden. Wir können auch noch darüber sprechen, wie so ein Tag im Einzelnen bei Ihnen im Berufsförderungswerk aussieht. Wir sprechen über die Wege zurück in den Beruf, wenn man seinen alten Beruf nicht mehr ausüben kann, aus gesundheitlichen Gründen. Wir sprechen mit Herrn Nettelstroth vom Berufsförderungswerk München. Er ist zu Gast bei uns im Radio Horeb Studio München. Und ich begrüße nun eine Hörerin, die uns aus der Oberpfalz anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Also ich bin praktisch gelernte Kinderpflegerin und habe aufgrund von schwerer Arbeitsbelastung, also ich habe am Schluss, wo ich gearbeitet habe, praktisch die Arbeit gemacht für zwei Personen in dem letzten Jahr und habe dann einen Zusammenbruch gehabt, einen psychischen, also ich habe eine Psychose bekommen in der Zeit, dann, wo praktisch Ferien waren. Und daraufhin habe ich versucht, wieder im Beruf einzusteigen. Und das hat aber nicht gut funktioniert. Und dann habe ich also irgendwann meinen Mann kennengelernt und habe dann Kinder bekommen und habe dann auch einen Antrag gestellt auf Berufsunfähigkeit und habe auch einen Schwerbehindertenausweis. Und jetzt ist meine Frage, ob ich auch mit diesen Voraussetzungen wieder ins Berufsleben einsteigen kann.
Darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen? Und zwar, den Schwerbehindertenausweis haben Sie aufgrund dieser Belastung oder ist da noch ein andere Behinderung mit im Spiel?
Wie meinen Sie jetzt?
Ich meine, ist der Ausfall bei Ihnen allein durch diese psychische Belastung gewesen oder...
Das kann man ja so eigentlich nicht sagen. Also das ist das eigentlich, was im Vorfeld passiert ist. Und bei Psychosen spielen ja mehrere Faktoren mit rein. Also ich glaube, das kann man nicht so, man kann es nicht so ganz genau sagen, also ob dann was praktisch dann die Ursachen sind oder so. Aber das hat mit Sicherheit reingespielt und ich bin jetzt auch nicht mehr in der Lage, ich möchte nicht mehr im Kindergarten arbeiten, weil ich glaube, das ginge nicht.
Hören wir Herrn Nettelstroth dazu.
Also zunächst mal zu dem Schwerbehindertenausweis. Der Schwerbehindertenausweis widerspricht nicht einer beruflichen Reha-Maßnahme. Also die Teilnehmer, die bei uns im Haus sind, haben zum Teil einen Schwerbehindertenausweis. Viele haben auch keinen Schwerbehindertenausweis. Das spielt keine Rolle. Es geht ja nur darum, dass ich ein bestimmtes Berufsbild nicht mehr ausüben kann. In dem Fall Kinderpflegerin. Ja. Aber viele andere Berufsbilder sind für mich leidensgerechte Arbeitsplätze, die ich ausüben kann. Und von daher würde ich Ihnen wirklich den Tipp geben, diesen Antrag auf Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben zu stellen und zu schauen, dass Sie in ein anderes Berufsbild umgeschult werden, ein anderes Berufsbild erlernen und dann wieder im Arbeitsmarkt Fuß fassen. Das ist auch mit der Diagnose, die Sie genannt haben, durchaus möglich. Das müssen natürlich dann Ärzte entscheiden, aber wir haben auch Teilnehmer im Haus, die solche Diagnosen haben.
Auch wenn ich jetzt praktisch schon, ich bin jetzt 43 Jahre alt und ist dann trotzdem möglich. Oder ich habe ja inzwischen auch schon diese Berufsunfähigkeit, also und kann ich dann trotzdem wieder einsteigen?
Rente? Kriegen Sie eine Berufsunfähigkeitsrente?
Ja.
Ja, und die kriegen Sie auf Dauer oder? Oder auf Zeit?
Ich glaube, es ist auf Zeit.
Mhm. Also dann werden Sie ja, dann wird ja sowieso jedes Mal geprüft. Das ist das, was ich bei der Hörerin vorher schon mal erwähnt habe. Dann wird ja sowieso jedes Mal geprüft, ob die Rente weiterhin bewilligt wird oder ob nicht andere Maßnahmen sinnvoller sind. Aus meiner Sicht sind Sie in einem Alter, wo Sie das auf jeden Fall thematisieren sollten. Und wenn Sie Ihre Rente auf Zeit kriegen, dann müssen Sie diese Rente ja dann auch irgendwann weiter beantragen. Und das ist spätestens der Zeitpunkt, um berufliche Reha-Maßnahmen als Thema ins Spiel zu bringen und eventuell den Antrag zu stellen und dann zu schauen, in welche Richtung es geht. Ich kann ja jetzt hier von der Position aus, und ich bin auch kein Mediziner, das alles nicht bis ins Detail beurteilen, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, um wieder im Berufsleben Fuß zu fassen, auf jeden Fall. Als Alternative dazu, dass Sie Ihr Leben lang jetzt diese Rente beziehen.
Genau. No. Okay, ja, vielen Dank.
Bitte, gerne.
Gerne. Alles Gute auch Ihnen.
Danke.
Herr Nettelstroth, wir haben jetzt verschiedene Beispiele gehört, auch von unseren Hörern, welche Ausfälle im Berufsleben es geben kann. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen breiter fächern. Was für Gründe kann es geben, warum Menschen in ihrem Beruf ausfallen, außer jetzt zum Beispiel der Überbelastung, psychischen Belastung?
Also die häufigste Diagnose der Teilnehmer, die zu uns kommen, sind Diagnosen, die irgendwie im Skelettbereich liegen. Ich sage jetzt mal Bandscheibenschäden oder beim Fliesenleger Kniebeschwerden etc. Das ist ein Punkt. Dann gibt's aber auch Allergien. Also ich nenne so als typisches Beispiel immer den Bäcker mit Mehlallergie. Der kann alle Berufe ausüben, bloß eben nicht den Beruf des Bäckers. Oder jemand, der im Friseursalon gearbeitet hat und dann irgendwann allergisch reagiert auf die Mittel, die dort verwendet werden. Und dann natürlich auch aufgrund von Unfällen, also körperliche Einschränkungen, indem ich beispielsweise dann vorher Rechtshänder war und die rechte Hand jetzt nicht mehr benutzen kann und auf links umtrainiert werde sozusagen. Also solche Einschränkungen gibt es natürlich auch. Das Haus bei uns ist barrierefrei. Das heißt also, wir haben auch beispielsweise Rollstuhlfahrer im Haus, weil das ist das, was ich vorher schon mal ausgeführt habe, dass wenn Sie mal in unserem Gebäude drin sind, brauchen Sie es nicht mehr verlassen, sage ich immer. Sie können alles erreichen trockenen Fußes. Und das ganze Ausbildungsgebäude beispielsweise ist ebenerdig. Das Internatsgebäude sind mehrere Stockwerke, aber da kann man mit Aufzügen die Zimmer barrierefrei erreichen. Also das wären so die Krankheitsbilder.
Mhm. Jetzt möchte ich einen Herrn begrüßen, der auch anruft, ohne seinen Namen zu nennen. Grüß Sie Gott, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich die Frage stellen kann. Für einen Fall, der 42 Jahre alt und hat noch nicht in die Rentenversicherung einbezahlt, also es hat noch keine Rentenversicherungspflicht vorgelegen. Gibt es da auch eine Reha?
In dem Fall würde ich den Kontakt zur Arbeitsagentur suchen und gucken, ob der Mensch da Unterstützung bekommt. Das heißt, das Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, jemand ist sein Leben lang selbstständig gewesen und hat nicht in die Rentenversicherung eingezahlt, oder? Das wäre so ein Beispiel.
Ja.
Einfach mal den Kontakt zur Arbeitsagentur suchen, ob man an der Stelle Unterstützungsmöglichkeiten bekommt. Die Rentenversicherung ist in dem Fall sicherlich nicht zuständig, weil, wie gesagt, grundsätzlich da 15 Jahre eingezahlt werden muss. Aber sich mal bei der Arbeitsagentur zu beraten zu lassen, ob es da Möglichkeiten der Unterstützung gibt, ist, denke ich, der erste Weg.
Ja, wenn der Mensch aus Krankheitsgründen ist der Fall, also einer EU-Rente, Erwerbsunfähigkeitsrente, die sehr früh da verhängt wurde, wie ist es denn da?
Wer zahlt denn die Erwerbsunfähigkeitsrente?
Ja, ich weiß, es ist schlecht, gegen zu fragen, aber dann kommt man immer konkreter da rein und dann gibt es vielleicht zu früh ein Nein. Die Erwerbsunfähigkeitsrente zahlt, es ist eine Grundsicherung, also in der Höhe.
Mhm. Aber also wenn das der gleiche Fall ist wie gerade der erste Fall, dann kann es ja nicht die gesetzliche Rentenversicherung zahlen, oder?
Nein.
Genau, es ist eine private Rente. Da spricht erstmal nichts dagegen. Also wenn das eine private Rente ist, die kann auch weiterhin gezahlt werden während so einer Umschulung beispielsweise. Ja? Allerdings müsste man dann natürlich hinterfragen, warum wird diese Rente gezahlt? Und wenn es eine Erwerbsunfähigkeitsrente tatsächlich ist, dann sagt das Wort ja, dass der Mensch erwerbsunfähig ist. Also dann keinen Beruf mehr ausüben kann sozusagen. Also vielleicht ist es, wenn es sich jetzt nur auf ein bestimmtes Berufsbild bezieht, also eher eine Berufsunfähigkeitsrente ist, dann wären da die Chancen sicherlich größer. Aber eine private Rente kann ich gleichzeitig beziehen, wenn ich Maßnahmen zur Teilnahme am Arbeitsleben beispielsweise im Berufsförderungswerk ICEO mache.
Es ist eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Sie müssen sich aber vorstellen, die ist im Alter von 33 Jahren verhängt worden. Mhm. Das ist doch ungewöhnlich früh.
Ja, es gibt Fälle, wo das halt passiert, ja. Es ist recht früh, das ist richtig. Ungewöhnlich würde ich jetzt nicht sagen, es kommt schon vor.
Herr Nettelstrutten, mit wem bespricht man so etwas am besten?
Wenn das immer noch der gleiche Fall ist, würde ich bei dem Tipp bleiben, mit der Arbeitsagentur als erstes zu reden. Man kann natürlich auch mit demjenigen reden, der diese Rente zahlt. Also wenn das eine private Unfallversicherung ist, kann man da auch mal das Gespräch suchen, ob es Alternativen dazu gibt. Vielleicht kriegt man da auch Unterstützungsmöglichkeiten, aber wenn es in eine Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben münden soll, wäre mein Tipp, mit der Agentur für Arbeit zu sprechen.
Ja. Andi, es ist keine Zeit mehr für eine zweite Frage?
Eine kurze noch.
Mhm. Ja, danke, sehr nett. Also ich bin selber lange im Gesundheitswesen tätig gewesen, in diesem Zusammenhang, wie kann denn ein Arzt, meinetwegen mein Hausarzt, jetzt im Falle von Berufstätigen, die umschulen wollen, ein Arzt, Allgemeinmediziner oder so, beurteilen, ob überhaupt so eine Maßnahme auf Teilhabe am
Arbeitsleben
in Frage kommt. Ein Arzt ist doch eigentlich anders ausgerichtet.
Ja, da haben Sie recht. Das ist ja nur der, das ist nur der erste Schritt. Das habe ich im Detail nicht ausgeführt. Also es ist nur der erste Schritt, damit ich mal so einen Antrag stelle. Eingeschaltet werden dann von der Rentenversicherung Arbeitsmediziner beispielsweise, ja, die sich speziell mit den Arbeitsbereichen, mit den Berufsbildern auskennen. Ja. Aber als erstes Schritt brauche ich mal einen attestierte Krankheit, wo ein Arzt, das ist mein erster Ansprechpartner, ist der Hausarzt, mal sagt oder attestiert, ich bin nicht mehr in der Lage, aus gesundheitlichen Gründen das derzeitige Berufsbild auszuüben. Das ganze Verfahren, bis dann die Entscheidung kommt, dass die Maßnahme tatsächlich bewilligt wird, beinhaltet sicherlich noch weitere medizinische Untersuchungen. Da gibt's viele Möglichkeiten, die dann nicht mehr durch den Hausarzt ausgeführt werden, sondern dann werden aus medizinischer Sicht Arbeitsmediziner eingeschaltet.
Mhm. Bindungen leiten.
Mhm. Ich denke, da sind ein paar Spuren dabei. Anknüpfungspunkte. Danke für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen und für denjenigen, für den Sie nachgefragt haben. Dankeschön. Vielleicht noch einmal kurz, dass man nochmal für diejenigen, die sich vielleicht interessieren, so eine Idee haben, wie läuft denn so ein Tag ab, wenn man da in Ihrer Einrichtung des Berufsförderungswerkes ist in
Kirchseon. Genau, also Kirchseon. Die Maßnahmen dauern grundsätzlich 2 Jahre und Ausbildung ist von Montag bis Freitag, wobei im Jahr dann noch 30 Tage Urlaub zur Verfügung stehen, die allerdings festgelegt sind, damit alle Teilnehmer gleichzeitig in Urlaub gehen, sonst kann die Ausbildung ja nicht fortgeführt werden. Die Ausbildung beginnt morgens um 8 Uhr, dauert bis in der Regel 16 Uhr, freitags nur bis 12, weil dann eben die Teilnehmer, die im Internat sind, häufig am Wochenende nach Hause fahren. Ne? Und die Ausbildung bei uns kennzeichnet sich halt dadurch, dass wir theoretische und praktische Ausbildungsinhalte miteinander verknüpfen. Also in jedem Ausbildungsbild gibt es theoretische Wissensvermittlung, ja, wobei wir handlungsorientiert ausbilden, also nicht so sehr Frontalunterricht, sondern versuchen durch andere Methoden erwachsengerecht auszubilden. Und gleichzeitig haben aber auch alle Berufsbilder praktische Lernfelder bei uns. Also beispielsweise der Feinwerkmechaniker lernt bei uns Drehen und Fräsen praktisch. Zum einen an konventionellen Dreh- und Fräsmaschinen, aber auch an der CNC-Maschine. Ja, oder ein technischer Produktdesigner arbeitet dann mit dem CAD-Programm, also mit dem Zeichenprogramm am PC. In der kaufmännischen Ausbildung ist jeder Ausbildungsraum so gestaltet, dass der Teilnehmer an einem Rechner sitzt, also an einem PC sitzt und gleich Unterrichtsinhalte beispielsweise mitschreiben kann, recherchieren kann im Internet und so weiter. Also wir versuchen, Theorie und Praxis so miteinander zu verknüpfen, dass zum einen das Zwischenziel Abschlussprüfung erreicht werden kann und zum anderen aber auch die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt gewährleistet ist und die praktischen Tätigkeiten schon bei uns erlernt werden. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Im kaufmännischen Bereich haben wir eine sogenannte Übungsfirma, in der werden die Abläufe in einem kaufmännischen Unternehmen simuliert. Und es gibt in ganz Deutschland und auch in Europa einen Übungsfirmenring, wo die Übungsfirmen miteinander korrespondieren. Es laufen Bestellungen, es laufen Verkäufe, Einkäufe und so weiter. Es wird eigentlich das simuliert, was dann draußen in der Praxis gefordert wird.
Mhm. Und wie viele so Unterrichtsstunden täglich muss man rechnen?
Wir haben 39 Unterrichtseinheiten in der Woche, à 45 Minuten, genau. Wobei dann eben, also das ist dann theoretisch und praktisch zusammen sozusagen auf 39.
Und dann muss noch persönlich geübt werden vermutlich dann auch.
Ja, es gibt natürlich Unterstützungsmöglichkeiten dann noch im Haus. Also wir bieten gerade für Teilnehmer, die ein bisschen schwächer sind, einen sogenannten Stützunterricht an. Also wenn wir feststellen, in dem und dem Bereich hat der Teilnehmer noch Bedarf, intensiver zu lernen, dann setzen sich die Ausbilder noch nach Unterrichtsende mit dem Teilnehmer zusammen und machen noch spezielle Übungen mit dem, damit er quasi den Anschluss an das Kursniveau nicht verliert. Also wir versuchen da auf jeden einzelnen Teilnehmer einzugehen und ihn eben zu diesem Ziel Abschlussprüfung zu führen.
Mhm. Gibt es so etwas wie eine Erfolgsquote?
Also wir messen unsere Erfolgsquoten daran, ob jemand in den Arbeitsmarkt integriert wird.
Genau.
Es gibt eine Erfolgsquote. Also wir führen Nachbefragungen durch und machen wir bisher so, dass wir dann nach 2 Jahren schauen, ist jemand in den Arbeitsmarkt integriert, hat er einen Arbeitsplatz gefunden, und da ist die Quote über alle Berufe hinweg über 80%.
Mhm. Und wird überall anerkannt, auch Ihre Abschlüsse werden überall anerkannt.
Der Abschluss ist genau der gleiche, den ein Auszubildender draußen macht. In den allermeisten Berufen ist das so. Also ich sag mal, wenn jemand Industriekaufmann in einem Industrieunternehmen lernt, dann hat er die gleiche Abschlussprüfung wie der Industriekaufmann, der das bei uns lernt. Und das ist genau der gleiche Abschluss und genau der gleiche Kaufmannsgehilfenbrief hieß das mal.
Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Nettenstroth, für die vielfältigen Informationen zum Thema Kaputt durch Arbeit. Ein erfolgreicher Neustart ist möglich. Ich habe den Eindruck, Herr Nettenstroth, nach dem, was ich von unseren Hörern gehört habe, dass da doch ein großes Interesse besteht und oft auch einfach weiß man gar nicht darum. Ich habe das Gefühl, wir wissen oft gar nicht, was es da alles für Möglichkeiten bei uns gibt, um vielleicht so einen Neuanfang zu wagen, was für Unterstützung es gibt. Man ist also nicht ganz auf sich allein gestellt. Man bekommt da konkrete Unterstützung. Sind Plätze bei Ihnen überhaupt zu haben oder sind Sie völlig überlaufen?
Plätze sind zu haben. Es gibt keine Wartelisten mehr in der beruflichen Reha. Im Moment, Plätze sind zu haben. Wichtig ist die Antragstellung und dann kommt es ja auch darauf an, welcher Bildungsträger dann ausgesucht wird.
Mhm. Ganz herzlichen Dank Ihnen und für Ihr Wirken auch um den himmlischen Beistand Gottes Segen. Herzlichen Dank, Herr Nettenstroth.
Ich sage auch vielen Dank,
die Stunde mit Ihnen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Informationen wünschen, dann können Sie beim Hörerservice von Radio Horeb anrufen. Da sind alle Kontaktdaten oder notwendigen Informationen, die bei uns hinterlegt wurden, auch hinterlegt. 08328 921 110, das ist die Hörernummer. Wenn Sie diese Sendung bestellen und jemandem weiterreichen möchten, können Sie das entweder über den CD-Dienst tun. 08328 921 120 ist die Nummer des CD-Dienstes. Von dieser Sendung wird es dann in Kürze einen Mitschnitt geben. Oder Sie verweisen auf den Internetauftritt von Radio Horeb, www.horeb.org, wo Sie dann auch den Podcast und darin auch wieder unter der Rubrik Lebenshilfe die Sendung zum Nachhören finden. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen. Alles Gute, einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.